Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Radio Tux, Sendung 24. Mein Name ist Maurice Renk und das sind unsere Themen. Win32 Anwendung unter Linux mit Win4Linux. VLANzer Tipps Runde 2. Und natürlich unsere Linux News. Was hat es denn da so Neues gegeben, Nadine?
Acrobat Reader 5 nun auch für Linux. Wie der Heise News-Ticker berichtet, hat Adobe stillschweigend die Version 5 ihres Readers für Linux und Solaris freigegeben. Die Verfügbarkeit des Readers war weder auf der deutschen noch auf der US-Seite von Adobe bekannt gegeben worden. Die 9 MB große Datei kann vom Adobe FTP-Server heruntergeladen werden. Damit hat man nun die Möglichkeit, Dateien im PDF 1.4 Format mit dem Programm zu betrachten. Netscape 7 als Preview Release 1 verfügbar. Netscape hat eine erste Vorabversion der Ausgabe 7 seiner Browser Suite für Windows, Linux und macOS veröffentlicht. Der neue Netscape verwendet den Code aus dem vorher erschienenen Mozilla 1.0 Release Candidate 2. Damit bietet Netscape 7 im Vergleich zu seinem Vorgänger alle neuen Features, die die Mozilla-Entwickler seit der Version 0.9.4 hinzugefügt haben. Neu bei Netscape 7 ist unter anderem das Tabbed Browsing, das Platz- und ressourcensparend mehrere Websites innerhalb eines Browserfensters darstellt. Auf diese Weise kann man auch mehrere Seiten gemeinsam als Gruppe in die Bookmarks aufnehmen. Instant Messages lassen sich jetzt direkt aus der Sidebar an ICQ und ARM-User verschicken. Dieses Feature hat Netscape Mozilla voraus. Ein Download-Manager kümmert sich um das Herunterladen von Dateien. Noch ein Zwischenschritt bis zu Mozilla 1.0. Bei den Alternativen zu Microsofts Internet Explorer legen die Entwickler einen Zahn zu. Nachdem Netscape gerade erst die Preview 1 der Version 7 seiner Browser Suite vorgestellt hat, legen die Programmierer von Mozilla nach. Der Browser, das Mozilla-Projekt entstand ursprünglich aus dem freigebenden Quellcode von Netscape, bildet auch die Basis für die neuen Netscape-Versionen. Mit dem Release Candidate 3 von Mozilla 1.0 sollen zahlreiche Fehler korrigiert sein, die noch in RC1 und RC2 zu finden waren. Insgesamt 139 Bugs wollen die Entwickler für RC3 eingefangen haben, heißt es in den Release Notes, darunter Fehler bei Plugins oder etwa Programmabstürze. RC3 steht als Source Code für alle unterstützenden Plattformen bereit. Binaries gibt es bereits für den Macintosh, Windows 32 und Linux. OpenBSD 3.1 erschienen. Version 3.1 der BSD-Variante, die ihr Hauptaugenmerk auf Sicherheit legt, ist erschienen. Das System wurde weiter optimiert, der Paketfilter wurde erweitert und OpenSSH kommt jetzt in Version 3.2. OpenSSH, sowohl das SSH1 als auch das SSH2-Protokoll werden unterstützt, ist jetzt bei Version 3.2. Für sichere Dateitransfers steht jetzt das verbesserte SFTP-Subsystem zur Verfügung, das sowohl einen SFTP-Server als auch einen Client erhält. Ebenfalls wurden die mitgelieferten Dokumentationen verbessert, sowohl die Manpages als auch die Webpack. Ebenso ist ein Großteil der Seiten auch in verschiedenen Sprachen, unter anderem in Deutsch und Englisch verfügbar. Weitere Infos unter www.openbsd.org. Das waren die Linux News.
Wer Windows-Anwendungen auch unter Linux nutzen will, der muss auf einen sogenannten Emulator zurückgreifen. Thomas Kesselheim stellt euch nun einen solchen, nämlich Win4Linux, mal genauer vor.
Mit Win4Lin kann man Anwendungen für Win32 mittels einer Windows-Emulation auch unter Linux ablaufen lassen. Eine Original-Windows-Installations-CD mit Volllizenz ist für die Installation erforderlich. Zeitaufwendige Dual-Boot- oder Speicher- und CPU-hungrige virtuelle Maschinen gehören damit der Vergangenheit an. In den meisten Fällen ist keine zusätzliche Hardware- oder Software-Lizenz erforderlich, aber die Arbeitsproduktivität kann gesteigert werden. Es handelt sich nicht um eine Nachbildung von Windows-APIs, sondern um ein echtes Windows-System. Deshalb verhalten sich die Anwendungen nahezu identisch wie unter reinem Windows-System. Zusätzliche Abstürze durch mangelhafte Implementierung des Windows-APIs oder Inkompatibilitäten sind ausgeschlossen. Die wichtigsten Änderungen in der Version 4 sind Unterstützung von der englischen Version von Windows Me, Drag-and-Drop-Support zwischen Linux- und Windows-Anwendungen. Das Win4Lin-Emulationsfenster kann mit der Maus vergrößert bzw. verkleinert werden und der Desktop wird danach in der neuen Größe automatisch angepasst. Außerdem gibt es noch Wheel Mouse Support, auch ohne IAM Wheel und noch viele weitere Änderungen. Die Installation von WinFallIn sollte von jedem User zu meistern sein, der schon einmal Windows oder Linux installiert hat. Nach dem Download der Installationssoftware zieht der grafische Installer die benötigten Dateien auf den PC und installiert diese automatisch. Leider wurde mein System mit SUSE 8.0 und 2.4.18.4 GB Kernel noch nicht erkannt, sodass ich zuerst einmal einen Kernel aus dem Internet ziehen musste, welcher dann gepatcht werden musste, damit es weitergehen konnte. Nach einem erfolgreichen Reboot mit diesem gepatchten Kernel ging die Installation ohne Probleme vonstatten. Nun muss die Installation für den User gestartet werden. Dazu loggt man sich im System ein und startet den WinFallIn Installer erneut, aber dieses Mal als User und nicht als Root. Der Installer benötigt auf jeden Fall eine Bootdiskette des zu installierenden Systems. Ohne diese Diskette läuft leider überhaupt nichts. WinFallIn brauchte für die Windows 98 SE Installation auf meinem 1 GHz Notebook gerade einmal knappe 10 Minuten. Das hört sich flott an, vor allem wenn man bedenkt, dass Windows 98 dann seine 30 Minuten benötigt und das ohne Konfiguration. Nach erfolgreicher Installation von Windows beginnt der spannende Teil, der erste Start von WinFallIn. Nach erstaunlichen 15 Sekunden erscheint der Desktop von Windows 98 und ich höre diesen seltsamen, vertrauten Sound aus meinen Lautsprechern. Geschafft! Windows 98 läuft. Nach einigen Testversuchen mit MS Office muss ich zugeben, dass Netreverse da etwas Erstaunliches erbracht hat. Genial ist auch der Zugriff auf das Linux-Dateisystem. Man kann direkt auf Linux-Dateien zugreifen, ohne erst über Samba-Dateien freizugeben. Auch Anwendungen, die direkt auf die Schnittstellen zugreifen, laufen ohne Probleme. So hat mein iPad 3850 endlich einen Weg gefunden, auch unter Linux wieder synchronisiert zu werden. Der Desktop wird automatisch beim Resizen des Fensters angepasst. Alles in allem kann ich WinFallIn nur weiterempfehlen. Die User, die mir anfangs sagten, sowas braucht man nicht, verstummten schnell, nachdem sie nach Software für Pocket PC oder Bürosoftware fragen, die einfach nicht unter Linux laufen. Diskussionen über Software möchte ich damit jetzt nicht auslösen, aber es gibt leider immer noch genügend Software, die unter Linux einfach fehlt. Umsteiger werden an WinFallIn viel Freude haben, wobei ich zu bedenken gebe, dass es doch schon ein P3 1 GHz mit 512 MB RAM sein sollte, damit auch genügend Leistung für Linux-Programme zur Verfügung steht. WinFallIn läuft zwar auch auf einem P3 1 GHz mit 256 MB RAM mit Windows 98 flüssig und schnell, aber ab und zu bekommt man dann doch Engpässe. Wie so jeder Emulator hat auch WinFallIn seine Nachteile. So laufen zum Beispiel DirectX-Programme nicht, was aber verschmerzbar ist, solange man keine Spiele oder Videoschnitt damit macht. Mein Fazit am Ende lautet, für Umsteiger mit spezieller Windows-Software und User, die Windows einfach nicht ganz hergeben möchten, nur zu empfehlen. Interessierte können sich auf www.netreverse.com oder beim deutschen Reseller informieren.
Das war ein Artikel von Sven Gavlik, gesprochen von Thomas Kesselheim. Und ich hoffe, Sven, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, wenn nicht, tut es mir echt leid, sorry. Dennoch machen wir jetzt erstmal weiter. Es soll ja Menschen geben, die immer alles etwas komplizierter machen, als es in Wirklichkeit ist. Wir gehören nicht dazu. Und damit ihr euch auch nicht mit solchen Sachen rumquälen müsst, haben wir, Nadim, sag doch mal, was haben wir jetzt eigentlich?
Faulenzer-Tipps. Auch dieses Mal soll es wieder darum gehen, wie man einfache Dinge unter Linux auch wirklich einfach lösen kann. Ich werde euch daher 4 Vorschläge unterbreiten, wie ihr euren Linux-Alltag noch effizienter gestalten könnt. Die Befehle mv und cp bieten die Möglichkeit, nur auf Zieldateien zu schreiben, die entweder nicht vorhanden oder älter sind als die Quelldatei. Das erledigt man mit der Option -u oder in der Langform mit --update. Anstatt nun selbst per Shell-Skript zu ermitteln, welche Dateien zu überschreiben sind, überlässt man dies bequem dem Kopier- oder Move-Befehl. cp hat noch mehr Komfortauflagen. Anstatt zu kopieren, kann man im Zielverzeichnis mit -l Hardlinks oder mit -s symbolische Links auf die Quelldateien erzeugen. Themenwechsel. Ist euch schon mal passiert, dass es einem Shell-Skript wesentlich besser getan hätte, wenn es nicht zweimal parallel gelaufen wäre? Um so etwas zu verhindern, gibt es in der Unix-Welt das Konzept der Log-Dateien. Das sind Dateien, die angelegt werden, bevor eine exklusive Operation beginnt. Soll der Vorgang nun ein zweites Mal gestartet werden, tut er das nur, wenn noch keine Log-Datei existiert oder die darin gespeicherte PID nicht mehr auf ein laufendes Programm verweist. Am Ende wird die Log-Datei dann wieder entfernt. Man muss diesen Mechanismus aber nicht mühsam selbst programmieren, es gibt ihn bereits in Gestalt eines shlog-Befehls. Mit -p übergibt man die PID und mit -f den Dateinamen. Daraufhin legt shlog entweder die gewünschte Datei an und liefert Returncode 0 oder es wird durch einen anderen Returncode mitgeteilt, dass der Log schon besteht. Das Einzige, das dem Aufrufer noch zu tun bleibt, ist das abschließende Löschen der Log-Datei. Und dafür haben wir ja rm. Und zum Abschluss noch ein Tipp für Vorsichtige. Beim Shutdown werden alle noch im Speicher gepufferten Dateien auf die Platte geschrieben. Das ist ja allerseits bekannt. Was aber kann man tun, wenn Unmengen von Daten geschrieben werden, die man sofort auch wirklich physisch auf der Platte haben will? Stromausfälle sind schließlich nur für UPS-Besitzer kein Problem. In diesem Fall hilft der Sync-Befehl weiter, derselbe Sync-Befehl, der auch am Ende jedes Shutdowns alle ungeschriebenen Plattenpuffer auf den Datenträger sichert. Wer also gerade 30 GB von A nach B kopiert hat, wird bestimmt ein besseres Gefühl haben, nachdem Sync das Dateisystem wieder in einen sauberen und definierten Zustand gebracht hat. Ich hoffe, ihr könnt mit meinen kleinen Hinweisen etwas anfangen. Lasst es mich wissen.
Das war ein Beitrag von Harald Stoiber, gesprochen von Nadim Afani. Wie immer könnt ihr uns zu unserer Sendung Kommentare zukommen lassen. Ihr könnt zum Beispiel auf unsere Voicebox sprechen. Die Telefonnummer, die findet ihr auf unserer Homepage in der Rubrik Radio Tux. Dort findet ihr auch einen Link zu unserem Forum, wo ihr Kommentare hinterlassen könnt. Und ihr könnt es natürlich auch eine E-Mail schicken, und zwar an radiotux@linuxfas.de. Und das war sie, Radio Tux Sendung 24. In 3 Wochen ist Ingo Ebel wieder für euch am Mikrofon. Bis dahin wünsche ich euch noch ein herrliches Sommerwetter, viel Sonne und sitzt nicht so viel vom Rechner. Tschüss.
Radio Tux wird präsentiert von Linux for Us. www.linuxforus.de